glaube, bei dem Wetter sollte man auch irgendwie wegfliegen. Obwohl Mallorca ist, glaube ich, nicht so schön.
Wegfliegen. Bei dem Wetter hält man es doch hier gerade aus, finde ich, oder?
Auch wieder, jetzt wo du es sagst.
Mallorca soll schlimm sein.
Soll schlecht sein, ja. 18 Grad, windig, bedeckt. Ja, man kann nicht alles haben. Aber hier ist doch ganz nett, hier kann man es aushalten.
Es ist absolut klasse. Gestern haben wir eine schöne Taunuswanderung gemacht, das war echt gut. Mit richtiger Planung irgendwie, weil ich fand es sonst immer so schwierig, sich da zurechtzufinden. Und jetzt mit einem GPS-gestützten Sixpins, ja, das ist echt geil. Weil man kann sich im Internet so, da gibt es solche
Wanderrouten.
Also, Wanderrouten, also wo im Prinzip Leute, die so Wege abgelaufen sind, diese Geräte speichern ja immer, wo du langläufst. Genau. Ja, und wenn die so schöne Wanderstrecken haben, dann stellen die da rein auf bestimmte Portale und beschreiben die und schreiben hier, das ist eine gute Wanderroute und so. Dann kannst du dann raussuchen, da sind tausende von Routen drin und dann kannst du halt runterladen, was dich interessiert. Ja, kannst du Sachen rausholen, auf dieses Gerät laden und dann führt dich das Gerät quasi die Strecke entlang.
In 50 Metern rechts abbiegen.
Ohne, also meins spricht gar nicht.
Ja, Sie das haben macht ihr nur, Ziel erreicht.
Macht mir schöne Bilder irgendwie.
Ja, ich glaube, wenn man das will, ist das ja in Ordnung. Aber wenn man das nicht will, dann ist das nicht in Ordnung.
Muss man es nicht machen.
Ja, aber dann muss man sich nur ein iPhone kaufen und dann braucht man diese Software nicht, weil das das automatisch macht. Das schreibt ja mit, wo du bist.
Ja, das stimmt.
Mhm. Wobei es nicht wirklich genau ist, muss man dazu sagen. Denn es verwendet Mobilfunkmasten und WLAN-Netze, um sich zu orientieren.
Ja.
Wenn das nämlich über GPS machen würde, wäre der Akku noch schneller leer. Und da kann es ja schon mal passieren, dass du in Griechenland Urlaub machst und die Software denkt, weil du in Grenznähe bist, dass ich in der Türkei eingebucht, du bist in der Türkei. Tja, dumm gelaufen.
Echt?
Ja. Aber schön finde ich es trotzdem nicht, dass es einfach ungefragt das mitspeichert und dann vor allen Dingen bei jeder Synchronisierung auf deinem Computer zu Hause speichert. Das heißt, du hast, seit es dieses Betriebssystem gibt von dem iPhone 4, glaube ich, keine Ahnung, hast du dann ein Bewegungsprofil bei dir zu Hause gespeichert.
Ja, was super ist, oder? Ich meine, wenn man nicht mehr genau weiß, wo man gestern war.
Scheißendreck, ich war ja so besoffen. Na, mal schnell iTunes starten, dann werde ich das schon rauskriegen.
Aber ich glaube, man selber kann das gar nicht sehen irgendwie, oder?
Doch, man kann das sehen. Das Schöne ist, es ist ja auch vollkommen unverschlüsselt gespeichert. Das kann jeder andere also auch sehen. Und man kann es aber abschalten. Also insofern ist es okay. Aber was ich nicht okay finde, dass es einfach ungefragt eingeschaltet ist. Das finde ich nicht so schön.
Nee, war mir auch
nicht bewusst. Und offensichtlich scheint es zumindest nicht direkt an Apple weitergeleitet zu werden.
Sondern an wen?
Ja, nur bei dir zu Hause wird es synchronisiert.
Ach so. Okay.
Ja, ja. Und wer zum Beispiel sein Mobilfunkgerät nicht synchronisiert, der hat dieses Problem nicht. Dann wird es nur auf dem Gerät gespeichert. Zwar auch, glaube ich, 3 Monate lang, aber nicht permanent.
Die Frage wäre halt trotzdem, wozu hat man dieses Feature denn überhaupt
eingebaut? Das ist überhaupt die Frage, genau. Also ich meine, die behaupten ja, so wie Google das ja auch gemacht hat, bei dem Street View haben die ja auch WLAN-Kennung gescannt, um ja Positionsdaten rauszubekommen. Vor allen Dingen ist es ja so, wenn du sowieso im Internet bist und dann das WLAN braucht wohl weniger Strom als ein GPS-Empfänger, ich weiß es nicht, jedenfalls kannst du wenn du weißt, hier ist ein WLAN, ich weiß, wo das genau ist und du hast dann vielleicht noch ein zweites irgendwo, kannst du triangulieren und kannst feststellen, wo du selber bist. Das heißt, diese Positionsbestimmung in den Mobilfunkgeräten findet oftmals anhand von WLAN-Netzwerken statt. In der Innenstadt zumindest, da ist es einfach. Da kann es sogar genauer möglicherweise sein als ein GPS, weil du es da, wenn du sehr viele WLANs hast, sehr genau bestimmen kannst, also auf einen Meter vielleicht genau, wo du gerade bist.
Ja, aber das WLAN sagt dir doch nicht, wo es ist, oder?
Nee, das sagt dir nicht, wo es ist, aber du kannst anhand von Feldstärken messen, das ist das WLAN, das ist das Gerät, das hat diese ID und wenn du jetzt eine GPS-Position ja hast, das kann ja auch sein, und dann kannst du bestimmen, okay, hier bin ich, da ist ein WLAN, da ist ein WLAN, da ist ein WLAN, die senden mit der Stärke, jetzt bewege ich mich ein Stück, jetzt ändert sich die Stärke so und so und so, also werde ich da und da sein. Also man kann das schon recht genau messen.
Aber es würde doch voraussetzen, dass irgendwo niedergeschrieben ist, wo sich die WLANs befinden, oder?
Google hat das gespeichert und Apple hat das auch gemacht.
Ach ja.
Ja, jedes WLAN, egal wie du es nennst, hat ja eine eindeutige Nummer, nämlich diese Netzwerknummer, die MAC oder MAC-Nummer. Hat jetzt nichts mit Mac zu tun, sondern das heißt halt wirklich so, weiß nicht warum. Und daran kannst du es genau identifizieren. Und kaum einer verändert diese Daten. Also man kann das ja auch verändern. Man kann den WLANs sagen, hey, ich habe aber jetzt die oder die oder die Mac. Also man kann das ein Mac-Nummern-Spoof, wie das so schön heißt, machen.
Ach ja.
Ja, also wenn man will und Bescheid weiß, dann kann man sich auch tarnen. Das ist ja das Schöne dran. Das heißt, es erwischt ja immer nur die Dummen und nicht die Schlauen. Ich glaube zwar nicht, dass es so geplant war,
aber das wusste ich jetzt auch nicht, dass man MAC-Adressen ändern kann.
Ich dachte,
die sind festgelegt für die Geräte.
Ja, man kann zumindest was nach außen gehen. Die Hardware selbst hat das. Also wenn man direkten Zugriff auf die Hardware hat, habe ich keine Chance. Dann kann ich es nicht machen. Aber was übertragen wird, das kann man wohl anpassen. Wie so vieles, was man anpassen kann, was übertragen wird. Ja, also nicht so einfach.
Praktisch.
Ja, da kann man sich ja dann einfach mal gucken, wobei, wo man fairerweise
sagen muss, dann verirren sich ja die Menschen dann, oder? Wenn du das
alles abschaltest. Ja, ja, schrecklich, ne? Oder? Fahren dann mit ihrem Navi dann in den Fluss,
die Wand oder so, oder?
Weil das Navi gesagt hat, da ist eine Brücke.
Ja.
Schön, ne?
Schlecht, und du bist dann schuld. Ich meine, das ist nicht gut, oder?
Das ist nicht gut, nein. Wobei, ich glaube, der da prozessiert hat gegen den Hersteller des Navis, der hat, glaube ich, verloren. Weil ich die ihm auch gesagt haben, Junge, wie wär's mal mit nach vorne gucken? Brrrt, ja. Ach nee, da gehen wir nicht dran.
Ja, das ist auch irgendwie unbegreiflich, oder wie man da in den Fluss fahren kann. Aber es scheint nicht so häufig vorzukommen. Aber ich meine,
es scheint
nicht,
ja, es ist genauso.
Aber einer muss es irgendwie immer mal vormachen, ja.
Ja, und den Darwin Award gewinnen.
Ja.
Für das erfolgreiche Entfernen seiner eigenen Gene aus dem Genpool. Ja. Ich weiß nicht, wird der überhaupt noch immer noch verliehen? Also es gab mal so eine Webseite, wo sie das gemacht haben.
Ach, den Darwin Award.
Verliehen. Ja, was heißt verliehen? Also ich meine, die haben halt einfach Leute gezeigt, die auf besonders dumme Art und Weise oder so sich selbst aus dem Genpool entfernt haben.
Okay.
Ja, wobei da auch Dichtung und Wahrheit recht nah beieinander lagen. Also angeblich hat mal einer aus Armeebeständen so eine Sidewinder-Rakete sich geklaut und hat die auf sein Auto montiert, weil er dachte, hey, jetzt mache ich mal ein bisschen Dragster. Und das Auto hat dann wohl abgehoben und es hat ihn gegen die Felswand geschmettert. Weiß man nicht, ob es stimmt. Mhm. Aber wenn es nicht stimmt, ist es zumindest ganz gut erfunden.
Stimmt, ist gut erfunden.
Ja. Ja, man kann sich auch mit einfacheren Dingen beschäftigen. Zum Beispiel Klamotten aus dem Mittleren Osten nach Deutschland schmuggeln. Dann es nicht anmelden und erwischt werden. Und am Ende ungefähr, 10-mal, 20-mal so viel oder fast 80-mal so viel an Strafe zahlen, wie der Zoll gekostet hätte.
Aber was könnte man denn aus dem Mittleren Osten für Klamotten schmuggeln? Kaftans oder was?
Nee, Gucci, Versace, Polo-Shirts, Lederjacken.
Als Reimport quasi?
Nee, oder eigentlich nur, indem man dort ist, einkauft und dann denkt, oh, pff, ich gehe mal hier durch den Gang, nichts zu verzollen.
Ach so, man kann die da kaufen und sie sind günstiger als bei uns?
Offensichtlich. Ja, sonst würde man sie ja hier kaufen.
Ja, wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, da unten ist alles nicht
keine
so billig.
Ahnung.
Weil
ja,
ich meine, Leute haben ja viel Kohle und so, warum soll es da nicht?
Ich weiß nicht. Also es war jedenfalls ein berühmter Torwart, Ex-Torwart, Oliver Kahn, hat für 6.500 Euro Klamotten gekauft, hätte 2.000 ungefähr Zoll zahlen müssen, dachte sich, die spare ich mir, gehe mal durch die Tür, nichts zu verzollen, hat aber nicht damit gerechnet, dass man auch Prominente, vielleicht oder gerade Prominente, mal nach dem Zoll kontrolliert. Und er ist verurteilt worden zu 50 Tagessätzen, die er zahlen muss. Also den Zoll hat er eh nachzahlen müssen und er muss jetzt eine Strafe zahlen. Ja, jetzt schätzt mal, wie hoch der Tagessatz von Oliver Kahn ist.
50 Euro?
Ne, 2.500 Euro.
Ah,
der hat 125.000 Euro Strafe gezahlt.
Ui.
Ui. Okay. Und sie haben es noch runtergehandelt. Ursprünglich war wohl mal die Strafe auf 350.000 festgesetzt. Dann haben die Anwälte wohl gesagt, a busy hab ich. Selbst für Oliver Kahn. Aber überleg mal, wenn der jetzt 2.500 Euro Tagessatz hat, obwohl der ja gar nicht mehr Fußball spielt, was verdient denn der Sack da? Rechne doch mal aus. Wenn der 30 Mal, ist das Tagessatz auf die Arbeitstage gerechnet oder auf Kalendertage? Arbeitstage wären, würde der ja, also bei durchschnittlich 20 Arbeitstagen im Monat, was eher knapp gerechnet ist, würde der ja 50.000 verdienen im Monat.
Ja, was heißt ein Tagessatz eigentlich?
Das heißt, was du am Tag verdienst.
Echt?
So habe ich das in Erinnerung. Ich meine, vielleicht heißt das was anderes. Ich kann ja mal meinen schlauen Kumpel Karl-Heinz Google fragen. Vielleicht weiß der ja mehr, was ein Tagessatz ist.
Also habe ich nie Berührung gehabt, habe ich nie drüber nachgedacht. Irgendwie ein Tagessatz. Ich dachte aber irgendwie, das Geld zahlst du doch, weil wenn du es nicht zahlst, gehst du in den Knast für die Anzahl Tage, oder?
Nee, das...
Auch falsch.
Ja, okay. Warte mal, wir gucken mal. So, also unser Freund Wilhelm Pedia sagte, bei der Ermittlung eines Geldbetrages ist der Tagessatz die pro Tag angesetzte Berechnungseinheit. Sehr schlau. Der Begriff wird in verschiedenen Bereichen benutzt. Kosten, nicht sesshaften Hilfe, ja, ich glaube, das trifft bei Oliver Kahn nicht zu, aber Geldstrafe, Strafrecht. Da gucken wir doch mal, was da steht. So, was steht denn da? Im deutschen und schweizerischen Strafrecht werden Geldstrafen nach Tagessätzen berechnet und verhängt. Ja, super. Klasse, sehr hilfreich, lieber Herr Wikipedia. Das wissen wir ja nun auch besser.
Völlig neue Erkenntnisse.
Ja, völlig neue Erkenntnisse, da wären wir nie drauf gekommen. Was Sie über die Geldstrafe wissen müssen. Wie viel ist ein Tagessatz? Ah, das klingt doch schon besser.
Mhm.
Wie viel ist ein Tagessatz? Mal gucken, ob wir da was finden. Das ist schon interessant, was ich jetzt gemerkt habe, das Leben ist doch schon sehr vernetzt, wenn man das sich überlegt. Ich bin jetzt neulich vom Einkaufen zurückgekommen, so abends, und laufe da so Richtung Heimat. Gegenüber auf deiner Straßenseite steht neben einem Dixi-Klo eine junge Dame und ruft mir rüber, kennen Sie das Stück, keine Ahnung, schon wieder vergessen, von Herbert Grönemeyer? Sag ich, nee, aber ich war eh gerade am Twittern, da ich kann mal in YouTube gucken. Hab also geguckt, hab es gefunden, hab ihr das vorgespielt. Ja, ach, jetzt kann ich es auch mitsingen. In dem Moment kommt ihr Kumpel aus dem Dixi-Klo raus und sagt, hey, super. Und sie fragt mich dann nur, ob ich auch so viel Äppler getrunken hätte wie sie. Sag ich, nein, hab ich wohl nicht. Interessant.
Aha.
Also hier steht, dein Jahreseinkommen geteilt durch 365, aber fast, grob gesehen. Also angenommen, du hast keinerlei Unterhaltsverpflichtung und verdienst 3.000 Euro netto im Monat, dann ist der Tagessatz 100 Euro. Sagt dir jemand. Ich meine, ohne Gewähr.
Mhm. Okay, aber das leuchtet ja schon ein irgendwie.
Die Summe, die ein Arbeitnehmer am Tag verdient, das, was du am Tag netto verdienst. Der Tagessatz ist abhängig von deinen persönlichen Verhältnissen, während die Anzahl der Tagessätze von deinem Verschulden abhängig ist. Klar, ja.
Das ist klar, ja.
Also es gibt noch eine Ergänzung, der Tagessatz beträgt mindestens 1 Euro. Okay, wer verdient schon weniger als 30 Euro im Monat? Das wird schon schwierig.
Das ist schwierig, ja. Das ist ja die Armutsgrenze der
leicht unterschritten. Mhm. Und höchstens 30.000 Euro.
Mhm.
Und du hast recht, kann der Täter die Geldstrafe nicht zahlen, muss er je Tagessatz einen Tag ins Gefängnis. Ersatzfreiheitsstrafe.
Siehst du.
Also kann Olli Kahn kann jetzt 2 Monate in den Knast gehen, hat er 125. Ist mal drüber nachzudenken, ne?
Wäre mal was anderes.
Weil vorbestraft ist er dann sowieso. Ist er ja dann. Und ob du im Knast warst oder nicht. Vielleicht mal ganz spannend.
Also vorbestraft ist er dann.
Ja, natürlich, der ist verurteilt. Rechtskräftig verurteilt. Ja, interessant.
Wegen so ein paar blöden Klamotten.
Ja, vor allen Dingen wegen so wenig Geld, das er da gespart hat, hat er ja ziemlich viel Geld ausgegeben. Schön blöd. Ja, es zeigt sich doch mal wieder aus. Ehrlich wert am längsten.
Absolut. Wobei, kann man sich auch nicht immer drauf verlassen.
Ah, interessant, also das Strafgesetzbuch, das ist nämlich Paragraph 40, Verhängung von Tagessätzen. Das haben wir hier mal nachgeschaut. Die Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt. Sie beträgt mindestens 5 und, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens 360 volle Tagessätze. Also du kannst dann sozusagen, was du in Geld bezahlen kannst, maximal ein Jahr für den Knast kommen.
Mhm.
Die Höhe eines Tagessatzes bestimmt das Gericht unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters. Dabei geht es in der Regel von dem Nettoeinkommen aus, das der Täter durchschnittlich an einem Tag oder hat oder haben könnte. Ein Tagessatz wird auf mindestens einen und höchstens 30.000 Euro festgesetzt. Die Einkünfte des Täters, sein Vermögen und andere Grundlagen für die Bemessung eines Tagessatzes können geschätzt werden.
Okay. Aber ich frage mich, wenn das zum Beispiel ein Serienbankräuber ist, wie sie da den Tagessatz ermitteln möchten.
Ja, ich glaube, da geht es nicht um das illegal erwirtschaftete Geld. Ja, aber es ist interessant. Wer mal, ja, stimmt.
Da könnte ja sein, der
lebt vom Einbrechen.
Der ist dann im Knast, dann kommt er raus, dann läuft er mit einer roten Ampel, dann wird er zu Tagessätzen verurteilt irgendwie und dann müssen sie ja irgendwie das festsetzen.
Schätzen wir doch mal ihr Vermögen. Also sie haben die Bank ausgeraubt, das Geld haben wir nie gefunden, also haben sie das noch.
Hm.
Ja, dann mal zahlen und fröhlich sein. Nein, der kommt dann sowieso in den Knast dabei. Ja, aber es ist schon interessant. Ich finde das übrigens auch eine interessante Strafmöglichkeit. Also das heißt, versucht so ein bisschen Gerechtigkeit dann reinzubringen, wenn es um Geldstrafen geht, zu berücksichtigen, wie es einem geht. Ja, also ich meine, wenn einer 1.000 Euro netto im Monat verdient, sind 100 Euro schon eine ganze Menge Geld. Wenn einer 100.000 Euro im Monat verdient, gibt ja Leute, die so viel verdienen oder mehr, deutlich mehr, ja, dann sind 1.000 Euro doch eher nix.
Das ist richtig.
Ja. Insofern finde ich das eigentlich eine ganz gute Maßnahme.
Hm.
Ich habe auch noch keine Tagessätze zahlen dürfen, müssen. Habe auch noch keine bekommen irgendwie. Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, sozusagen, dass du die Geldstrafe nicht an Vater Staat zahlst, sondern an das Opfer.
Ja, das gibt's doch, glaube ich, auch, oder? Dass man die Tagessätze irgendwann gemeinnützige
Das sowieso, Geschichten das ist eigentlich meistens so. Da profitieren ja auch ganz interessante Institutionen davon.
Hier zum Wie zum Beispiel? Ja. Echt? Ach ja.
Ja.
Ah ja, stimmt, das habe ich schon mal gehört. Ja, cool.
Ja, man muss halt gemeinnützig sein und dann kann man, wenn man jemanden bei Gericht kennt, kann man davon profitieren.
Mhm. Ach so, weil das legt der Richter dann fest.
Der Richter legt fest, für welche gemeinnützige Eigenorganisation eben das Geld gespendet wird. Also das gerne
ist nicht so wie bei diesen prominenten Quiz-Shows, wo die Prominenten
dann selber sagen, nee, das glaube ich geht nicht. Wobei, das wäre auch mal interessant. Ja, dann stifte ich, dann mache ich das doch mal, da hätte Oliver Kahn gesagt, da würde ich das gerne der Olli Kahn Stiftung vermachen. Ob die gemeinnützig ist. Die ist vielleicht gemein und nützlich für Oliver Kahn, aber ob sie gemeinnützig ist, weiß man nicht. Ja, gerne wird immer die AIDS-Hilfe bedacht hier in Frankfurt, weiß ich das. Die eine ganz gute Lobbyarbeit machen, ist ja auch in Ordnung. Also ich finde, die haben es auch wirklich auch nötig. Die kriegen sonst wenig Geld, da ist ja viel gestrichen worden in der letzten Zeit, weil es ja nicht mehr so diese akute Bedrohungslage gibt, wobei sich da eigentlich nichts dran geändert hat. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, man kann es jetzt einigermaßen in den Griff kriegen mit viel teuren Medikamenten.
Ist es so? Ich weiß es nicht.
Ja, also es ist nicht mehr so, dass jetzt AIDS-Erkrankung automatisch Todesurteil bedeutet. Das war es ja mal.
Naja, ich meine, vielleicht haben ja die Leute auch ein bisschen, also ich meine, so von der Verbreitung hört man jetzt auch irgendwie nicht mehr so viel, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Leute ihre Praktiken schon verändert haben.
Ich glaube, es ist wohl nicht mehr so dramatisch wie zu Zeiten, als nichts bekannt war darüber, aber
weil man hört gar nichts mehr davon.
Ja, weil es nicht mehr medienaktuell ist. Das ist genauso wie Japan. Japan hörst du jetzt auch nur noch, ach ja, da hat es nochmal ein bisschen gewackelt. Ich meine, ein bisschen gewackelt war 6,3, glaube ich. Das ist schon recht heftig. Und ja, mein Gott. Ja,
die Leute stumpfen halt ab. Dann erst wieder Erdbeben 12 kommen, dann guckt mal wieder hin.
Ja. Ach, schon wieder Tokio zusammengefallen. Na, war Godzilla wieder da. Ja.
Wobei das ja schon ein bisschen schlimm ist da in Japan.
Oder? Das ist ein bisschen sehr schlimm da in Japan, würde ich sagen. Die Regierung hat gesagt, sie stellen für den Wiederaufbau 33 Milliarden bereit.
Milliarden?
Milliarden, ja. Okay. Das wird aber nicht reichen.
Aber nicht nur für die Atomkraft, sondern für
alles.
Die gesamte.
Ja, ja. Okay. Und es gibt wohl eine ganze Menge internationale Helfer, die einfach, oder nicht nur international, auch aus Japan selbst, die einfach in dieses Gebiet, wo am meisten zerstört ist, hingekommen sind und helfen denen beim Wiederaufbau. Da haben sich vorher-nachher Bilder gezeigt, das ist schon erschreckend. Also, du hast eine lebendige Stadt gehabt mit engen, verwinkelten Gassen und jetzt hast du ein riesiges, weites Feld mit Trümmern.
Mit Trümmern, ja. Das ist schon unglaublich, ja.
Ja, ich meine, da kann man hier sagen, da haben wir ja deutlich kleinere Probleme.
Ja, was dieses Klima, also na, Klima nicht, was die Erdbebengeschichten angeht, ja, das kennen wir hier nicht so. Und Tsunami haben wir auch eher.
Nicht wirklich, ja. Ich meine, wenn da mal ein bisschen Wasser auf den Römerberg schwappt, ui, ist das eine Neuigkeit. Ja. Hält sich in Grenzen hier.
Das sieht schon aus. Was ist denn eigentlich jetzt mit unseren Atomkraftwerken? Werden die jetzt abgeschaltet oder
also offensichtlich schon. Also Biblis wird wohl definitiv nicht mehr ans Netz gehen. Also
das ist schon Aussagen. Aus und
das war ja eh die meiste Zeit aus. Das ist ja eh nicht mehr richtig funktioniert. Und dann hier Neckar-Westheim, glaube ich, auch. Und die Atomindustrie hat ja bis auf, war es jetzt RWE oder NBW? NBW kann es eigentlich nicht sein, weil da sitzen ja bald die Grünen im Aufsichtsrat. Muss wohl RWE gewesen sein. Die haben ja geklagt, weil sie sagen, hey, da verlieren wir ja Geld. Wobei, glaube ich, andere sagen, so schlecht ist das eigentlich gar nicht. Also, es ist schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir ja erstmal das Problem mit Sasse, dass die da jetzt mal erste Probebohrungen machen, um mal zu gucken, was aus den Fässern geworden ist, die man einfach so da reingeworfen hat in den 70er Jahren. Also die sind nicht irgendwie ordentlich gestapelt worden, die hat man einfach da reingekippt. Ja. Und jetzt ist das Problem, dass wohl etliche Fässer undicht geworden sind und die Suppe jetzt da rumläuft und möglicherweise dann mal ein Wassereinbruch, dass es auch ins Grundwasser reinkommt. Dann ist es nicht mehr so schön. Die schätzen, um das jetzt wieder auszubuddeln und woanders zu lagern, auch mit, ich glaube, im knapp unter zweistelligen Milliardenbereich die Beträge. Das ist schon ziemlich heftig. Also wenn man es jetzt mal überlegt, dass da irgendwie überhaupt nicht... also man mag sich jetzt gar nicht vorstellen, wie die das damals gemacht haben. Einfach Loch auf, reinschmeißen und aus den Augen, aus dem Sinn.
Also was mir auch unverständlich ist, ist, warum auf der einen Seite die Firmen, die diese Kraftwerke betreiben, täglich, ich weiß nicht wie viele Millionen dran verdienen. Und auf der anderen Seite die Gemeinheit dann diese komischen Crewen da bezahlen muss.
Tja. Ja, angeblich haben die das ja alles schon bezahlt. Die haben ja Beträge abgeführt an, auch für den Rückbau später und die Lagerung. Mhm. Aber das sind Peanuts im Vergleich zu dem, was das wirklich kosten wird.
Also das war eine unheilvolle Verquickung von Politik und Wirtschaft, würde ich sagen,
würde an dieser Stelle. Würde ich auch so sehen, ja. Ich meine, für andere Sachen sind ja Köpfe gerollt. Die Starfighter-Affäre, das ja Franz Josef Strauß, glaube ich, drüber gestolpert. Ja. Mhm. Aber bei solchen Sachen, wo es wirklich geht, wirklich um wirklich heftige Sachen geht, tja. Das ist schon irgendwie sehr seltsam. Die haben da irgendwie so einen großen Salzdom und da haben die das einfach unten reingepackt. Mhm. Ja. Und einfach reingekippt. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach Fässer reingeschmissen. Oh, ich mag es gar nicht.
Ja, wenn sie die jetzt ordentlich gestapelt hätten, wäre es anders gewesen.
Ja, zumindest hätten sie es besser kontrollieren können. Die hätten die vielleicht in etwas stabilere Behälter packen müssen, mhm, und nicht einfach nur in Fässer. Mhm. Ich habe Filmaufnahmen gesehen, es ist einfach so, als ob du in ein großes Loch so Ölfässer reinwirfst. Hm. Einfach alles drauf.
Okay.
Ist irgendwie nicht so doll.
Nicht so clever. Also offensichtlich haben sie nicht damit gerechnet, dass sie da nochmal ran müssen irgendwann.
Ja, die haben gedacht, auch das verbuddeln wir jetzt mal schön und dann...
Oder sie haben nicht so genau drüber nachgedacht.
Oder das...
Was ja auch immer eine gute Möglichkeit ist, ja, wenn man nicht so genau hingucken will.
Ja. Also schön finde ich hier auf Wikipedia geht es aus dem Krebserkrankung rund um Erste. 2008 stellte der Landkreis Wolfenbüttel eine Anfrage nach Leukämie-Häufigkeiten um das Lager Asse an das seit 2000 bestehende epidemiologische Krebsregister Niedersachsen. Mhm. Ja, na, gucken wir mal. Mit Datenstand vom 1. Oktober 2010 stellt es fest, dass im Zeitraum von 2002 bis 2009 auf dem Gebiet der dem anderen Gemeinden des umgebenden Landkreises Wolfenbüttel auffällig häufig Leukämie- und Schilddrüsenkrebserkrankungen aufgetreten waren und dass ebenso im Zeitraum 2002 bis 2008 die Sterblichkeit durch Leukämieerkrankungen auffällig hoch gewesen war. Die Überschreitungswahrscheinlichkeit, mit denen die ermittelten Fallzahlen unter Annahme des jeweiligen Erwartungswertes des Vergleichsgebietes zufällig erreicht würden, betragen für die Leukämie-Inzidenz 0,3%, 18 Fälle, 8,5 sind erwartet worden. Für die Inzidenz des Schilddrüsenkarzinoms 0,08, 12 Fälle, 3,9 sind erwartet worden. Und für die Leukämie-Mortalität 0,86, 11 Fälle, 4,7 sind erwartet worden. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind hier mal da mal 4, da mal 8, da mal 10. Interessant ist dann nur, dass es immer an den Gegenden, wo man es, wo die Gegner das dann vermuten, ist dann trotzdem, dass es auch wirklich höhere Fälle gibt. Ja.
Ja, wobei die Frage noch ist, ob das innerhalb der Streuung ist, der normalen Streuung, oder
ja,
ob das wirklich erhöhte Werte sind.
Ja, das ist eben der Punkt.
Wobei, ich meine, naheliegend wäre, also ich sag mal, wenn man, ohne groß drüber nachzudenken, ist es relativ naheliegend, dass das mit der Lage zusammenhängt und dass sich da das Krebsrisiko erhöht. Frage ist halt nur, ich meine, man ist es gerne bereit zu glauben, Frage ist nur trotzdem, ob es stimmt, ob es diesen Kausalzusammenhang gibt oder nicht.
Das ist halt oft das Problem, dass sich Zahlen, die auf den ersten Blick eindeutig sind, dann später doch als gar nicht zusammenhängend herausgestellt haben, aber es ist irgendwie schon, wenn das alles so ungefährlich wäre, warum haben dann zum Beispiel Röntgenärzte und warum hast du, wenn du geröntgt wirst, eine Bleiweste an? Weil da Strahlung existiert.
Ja, also das Strahlunggefährliche ist ja nicht die Diskussion. Die Frage ist ja, wie viel Strahlung von diesem Ding ausgeht und ob das einen Einfluss auf die Lebewesen drumherum hat. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht eine verstrahlte Zone irgendwie ist, sondern dass das nur wirklich ganz niedrig über dem normalen Wert sein kann eigentlich. Also ich würde mich wundern, wenn es anders ist.
Es ist ganz interessant, es gibt da diese Einheit der radioaktiven Belastung, Sievert ist das, ein Sievert, was gemessen, also eher ein Millisievert, weil es sehr wenig ist. Und das, was du so im Jahr kriegst, sind, glaube ich, 3 Millisievert oder so. Hm. Also 3/1000stel Sievert. Und das ist zu, glaube ich, 1,3%, 1,3 von den 3 Millisievert, 1,2, 1,3 Millisievert stammen durch das radioaktive Edelgas Radon, das du einatmest, was einfach überall ist. Mhm. Und das Erdstrahlung, also es gibt eine ganze Menge natürliche Radioaktivitätsquellen Und durch Aufnahme von Nahrungsmitteln, die möglicherweise radioaktiv belastet sind, das ist auch der Punkt. Und das ist, sagen wir mal, ist normal. Also das hat die Menschen schon immer gehabt. Mhm. Also das Radon gibt's, ist ja nicht erst seit 3 Wochen entstanden, sondern das gibt es schon Ewigkeiten. Ja. Und natürlich vorkommende Radioaktivität natürlich auch. Mhm. Schwierig wird es halt, wenn diese Werte halt deutlich überschritten werden. Und in Japan haben sie sich jetzt ein bisschen einfach gemacht. Sie haben die Belastungswerte einfach nach oben korrigiert. Mhm. So nach dem Motto, alles im grünen Bereich, weil der grüne Bereich jetzt ein bisschen weiter oben angesetzt wird. Das ist ein bisschen schwierig, wie sowas sein kann. Also finde ich schon
schwierig. Aber ich meine, im Grunde scheint man da nicht viel drüber zu wissen, wirklich über die Folgen, oder? Ich meine, es ist viel Spekulation im Raum irgendwie und keine Fakten. Wobei sie ja von diesen Arbeitern waren ja einige wohl schon heftigst.
Das stimmt,
verstrahlt. Ja. Das ist schon echt schlimm.
Ja. Also die sagen hier, wenn du die alltägliche Strahlenbelastung hast, jetzt steht natürlich nicht wo genau, du hast medizinische Anwendungen sind etwa 41% deiner Strahlenbelastung. Mhm. Kosmische Strahlung sind 8% von dem Gesamt, Einatmen von Radon immerhin auch 27%. Mhm. Sonstige innere Strahlung, wir strahlen von innen aus, keine Ahnung, 8%, von außen 14%, mhm. Und künstliche Strahlung sind etwa, also sonstige künstliche Strahlung 0,6%, Atombombenversuche immer noch, die Reste davon 0,3%, normale Kernkraftwerke im Normalbetrieb 0,3% und die Folgen von Tschernobyl 0,6%. Mhm. Also insofern ist es natürlich, kann man sagen, das sind insgesamt, alles was Atomkraft angeht, sind gerade mal 1,5% oder 1,8% der Gesamtbelastung und du hast 20 Mal mehr durch Röntgen oder MRT oder sonst irgendwas. Insofern kann man sagen, ja, okay, ist ja alles noch im grünen Bereich. Ja, hier vielleicht. Aber ja, wenn jetzt mal so ein Ding hochgeht, dann
ich
meine,
wenn du viel fliegst, ja, dann hast du natürlich auch viel Belastung.
Einatmen von Radon ist allein schon die Hälfte oder 2/3 von dem, was du durch Röntgen hast, kannst du gar nicht vermeiden. Der Punkt ist nur der, das ist wohl kumulativ mit dieser radioaktiven Belastung. Also es ist nicht so, dass das irgendwie, ja, wenn du dich jetzt das einmal kurz verbrennst, dann ist es okay, aber wenn du dich 10-mal verbrennst, speicherst du das ja nicht. Ja. Hm. Nur das scheint sich zu speichern, genauso wie sich, was sich Dioxin oder so im Körper ansammelt. Mhm. Und da kommt es eben nicht auf die momentane Belastung an, sondern auf die Addition der Belastung. Und das ist natürlich dann, da macht jedes Prozent was aus. Ja. Also das ist interessanterweise hier eine Karte von Deutschland, wie die natürliche Belastung ist. Also um Erfurt, das ist wohl ziemlich heftig und blau. Stimmt, haben die nicht Uran abgebaut irgendwo in der
Delta? Irgendwie gab es sowas. Ja, ich kann mich auch ganz dunkel erinnern.
Dunkel war es, der Mond schien helle. Ja, das ist
ja, also irgendwas
in, rund um Freiburg ist auch schlimm. Mhm. Also sehr, sehr gut ist es zum Beispiel in Oldenburg oder in Flensburg. Auf Sylt ist auch okay. Berlin ist auch noch nett, da lässt sich leben. Bei uns geht's einigermaßen. Wobei selbst Frankfurt, Offenbach ist gut.
Ja,
ich hier gerade. Also Offenbach hat hier offensichtlich ganz gute Karten. Frankfurt liegt so an der Grenze. In Wiesbaden wird es schon ein bisschen verstrahlter, aber das kann man auch noch anders interpretieren.
Ja. Und Seligenstadt beispielsweise?
Ja, so genau ist diese Karte.
Ah, schade.
Ja.
Weil da ist ja direkt eins, oder?
Es geht hier um natürliche Belastung. Nicht um, ja.
Und was heißt, es geht hier um natürliche Belastung? Ich meine, muss doch die Strahlenbelastung, die an dem Ort herrscht, muss doch gemessen sein worden, oder? Und
ja, zwar da kann man ja wohl rausrechnen. Keine Ahnung, ob man das rausrechnen kann.
Mit allem, was da drin ist, oder?
Was steht denn da hier? Strahlenexposition durch natürliche Quellen.
Mhm.
Tja. Also aus dem Weltall gelangt kosmische Strahlung.
Aber ich meine, aber dann ist doch seltsam, warum das unterschiedlich so verteilt ist, oder? Warum ausgerechnet Oldenburg, wo sich Hase und Fuchs guten Nacht sagen,
komisch, ne?
Auch die Strahlung nicht gerne hingeht.
Vielleicht ist es ja so, dass die Karte dahingehend manipuliert ist, dass die in strukturschwachen Gebieten Leute hinlocken wollen. Obwohl ja,
das kann natürlich sein, stimmt. Gesponsert irgendwie von... Ja, wem auch immer.
Ja, nicht von der Kernindustrie.
Keine Machenschaften, nee.
Die haben jetzt, glaube ich, wenn ich die Zahlen richtig glauben darf, haben sie die Belastungsgrenze für Kinder auf den gleichen Wert gesetzt wie die von Arbeitern in Kernkraftwerken in Deutschland.
Mhm. Oh, ja. In Japan jetzt.
In Japan, ja. Okay. Das finde ich schon ziemlich heftig.
Nee, ich meine, Japaner sind ja zäh eigentlich schon.
Meinst du, die halten was aus?
Naja, es ist irgendwie, ich meine, es ist makaber, oder?
Ja. Also, das ist, die Frage ist, die es mir halt stellt, die haben natürlich jetzt gesagt, hier, wir machen die Grenze hier bei 30 Kilometern, glaube ich, das war der Radius rund um Fukushima, wo die evakuiert haben. Und keine Ahnung, wie viele Leute da leben, das waren ja auch nicht ganz unbesiedelte Gegenden.
Das waren wohl einige,
und die haben zum Beispiel, was ich jetzt, ich habe mal einen sehr interessanten Artikel gelesen über jemanden, der Hiroshima überlebt hat, der hat halt da wirklich Glück gehabt. Und damals war das so, die haben gesagt, also alles rund um den, in einem Radius von, was weiß ich, einem Kilometer, fünf Kilometer, keine Ahnung, um den Explosionsmittelpunkt, die bekommen so und so viel Rente. Da warst du automatisch, musstest du nicht nachweisen, da warst du automatisch Strahlenopfer. Jetzt haben die aber gesagt, das ist ja natürlich ein Schmarrn, weil zu dem Zeitpunkt auch entsprechende Winde geherrscht haben. Das heißt also, wenn du im Westen gewohnt hast, hast du weniger mitbekommen, im Osten, aber das weiß ich jetzt nicht, ob das nun wirklich Westen und Osten war, aber so ungefähr. Und da ist dann die Wolke rübergetragen worden. Und was noch 5-6 Kilometer war, die Belastung zum Teil höher als ein Kilometer in die andere Richtung. Ja. Und die mussten dann natürlich lange kämpfen, um dann Geld zu bekommen. Also das war dann schon sehr seltsam.
Komisches System.
Ja. Und ich meine, das ist halt schwierig. Ich meine, woher willst du beweisen, dass die Krankheit davon kommt? Ich meine, die direkten Folgen, wenn du jetzt Strahlenkrankheit hast, die ja die Finger praktisch abfaulen, ich meine, das kann man ja dann sehen, aber die langfristigen Folgen sind natürlich dann schwierig.
Das, ja, kann ich mir vorstellen, da wird es einige Dramen gegeben haben. Aber ich meine, komisch auch, dass gerade die Japaner dann so auf die Atomkraft wiederum setzen, ja, dass sie dann da so ein unverkrampftes Verhältnis dazu haben.
Ja, das ist seltsam. Eigentlich, ich meine, eigentlich müssen gerade die müssen doch sagen, hey Leute, wir haben schon einmal das mitgemacht, was das passiert, wenn es außer Kontrolle gerät. Und ich meine, ich betrachte das Abwerfen einer Bombe für genauso als außer Kontrolle wie ein außer Kontrolle geratenes Kraftwerk. Also das ist einfach nicht wirklich etwas, was man tun sollte.
Ich meine es anders, aber ich meine, die Strahlenfolgen sind ja, dürften sich ja gleichen letztlich. Also, nee, das verstehe ich nicht. Und ich meine, auch jetzt scheint es noch irgendwie, ich weiß, die gehen da sehr ruhig damit um irgendwie, oder? Also man hört nicht so, dass viele Leute sagen, hey, ob das jetzt das Richtige für uns ist. Ich meine, da demonstrieren wir irgendwo 100 Leute, ja. Weil es halt auch nicht, das ist halt nicht die japanische Art, zu demonstrieren auf die Straße und so, ja. Aber ich meine, es ist halt irgendwie eine ganz andere Gesellschaft als unsere, kann man schon sagen. Ja. Aber ich meine, man würde sich ja doch wünschen oder erwarten, dass sie halt eben jetzt sagen, ja, vielleicht passiert das ja nochmal, wir sollten da was ändern, oder? Und ich meine, es scheint nicht zu, passieren.
Was Pispers, Volker Pispers, ein ganz guter, stellenweise sehr zynischer Kabarettist, meinte, ja, uns haben sie doch gesagt, so diese größten anzunehmenden Unfälle alle 10.000 Jahre. Ja, dann hatten wir Harrisburg 79, dann hatten wir Tschernobyl 86, also die ersten 10.000 sind schon mal um. Ja, waren relativ kurze 10.000 Jahre. Und wie gesagt, das Interessante ist ja, einfach mal rückgerechnet auf die Anzahl der Kraftwerke, die es weltweit gibt.
Klar.
Ist alle genau. 10.000, ist glaube ich alle 2 Jahre eins, so ungefähr.
Ja, das wollen wir doch nicht hoffen.
Nee, wollen wir auch nicht hoffen.
Also ich weiß jetzt, wie viel gibt es denn?
400?
500?
400, 500 würde ich 500 schätzen. Sowas. Ja, über den Daumen gepeilt. Okay. Nee, dann ist natürlich nicht
1000 Jahre, also 20 Jahre.
20 Jahre, ja.
Das kommt doch ganz gut hin, oder?
Dann haben wir es jetzt erstmal
gut gerechnet, die Statistik.
Bis ich in Rente gehe, geht keins mehr hoch.
Tja, wenn man sich da mal drauf verlassen könnte. Aber ich meine, jetzt waren es ja quasi 4 auf einen Streich.
Oh, stimmt, jetzt haben wir ja 100 Jahre Ruhe.
Müsste es geben.
Ja, das ist das Blöde an Statistiken. Du kannst im Prinzip, ist glaube ich die Wahrscheinlichkeit, 6 Richtige im Lotto zu haben, 1 zu 140 Millionen ungefähr. Es gibt auch Leute, die haben schon 2-mal 6 Richtige gehabt. Und andere warten eben 140 Millionen Jahre drauf.
Ja, und spielen, versuchen es trotzdem immer wieder und verstehen vielleicht auch gar nicht, dass man die Wahrscheinlichkeit nicht dadurch erhöht, dass man mehrfach spielt. Die Leute denken wahrscheinlich, wenn sie das immer wieder machen, irgendwann muss ich ja gewinnen oder so. Aber ich meine, du fängst jedes Mal bei Null an. Halt.
Das ist die Tücken der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Du kannst beim Würfeln kannst du 20 Mal hintereinander eine 6 würfeln und es ist trotzdem noch im Rahmen der Wahrscheinlichkeit.
Ja, das stimmt.
Weil die Chancen tatsächlich jedes Mal exakt gleich groß sind. Ich meine, die Lebenswirklichkeit